Wir leben mehr als vegan und dieses ist unser Podcast mit Stefanie und Carsten.
Begleite uns auf unserem Weg in eine klimagerechte Zukunft.
Denn weiter wie bisher
geht es nicht. Heute sprechen wir über ein Thema, über das wir eigentlich gar nicht sprechen wollten, nämlich über die sogenannten Klimakleber, also die letzte Generation und ihre Protestformen. Allerdings wollen wir das in einen größeren Kontext setzen. Warum sprechen wir jetzt darüber? Ich bin in letzter Zeit tatsächlich persönlich öfter in Kontakt mit diesem Thema gekommen, indem ich Menschen gehört habe, die darüber gesprochen haben oder halt wirklich persönlich angesprochen wurde und in Diskussionen zu diesem Thema verwickelt, weswegen ich jetzt dachte, komm, wir haben da noch so ein Buch, was wir sowieso besprechen wollten, verbinden wir das eine mit dem anderen und sprechen jetzt nicht nur darüber, wie wir, Carsten und ich persönlich, über die letzte Generation und ihre Protestform denken, sondern setzen das sowohl in einen weiteren als auch in einen historischen Kontext. Und erzähl doch mal kurz, um welches Buch es sich handelt.
Ja, das Buch kommt aus dem Jahr 2020, ist also gar nicht so alt und wurde von Andreas Malm geschrieben und trägt den provokanten Titel »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt«, hat einen Untertitel »Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen«. So, und das Buch selber, das habe ich schon vor einiger Zeit mal irgendwo mitbekommen, dass es das gibt. Und der Titel, der hatte mich, warum auch immer, angesprochen. Und liegt aber auch schon eine Zeit lang zurück, dass ich das Buch gelesen und rezensiert hatte. Also für mich rezensiert, also nicht irgendwie öffentlich, sondern einfach mal niedergeschrieben, was für mich wichtig ist. Ja, und im Rahmen dieser ganzen Thematik, die jetzt gerade so in der Medienlandschaft breitgetreten wird, fand ich das eigentlich ganz passend, jetzt genau diese Verbindung zwischen dem, was jetzt mit dieser Klimakleber und ja, wie sie alle definiert werden, Thematik zu verbinden und zu gucken, was gibt es denn tatsächlich im Rahmen von Protest und Widerstandsbewegung noch zu berücksichtigen.
Ja, schauen wir mal genauer hin. Was macht die letzte Generation eigentlich? Im Grunde sind es eben Menschen, die sich an Dingen oder auf der Straße festkleben. Und was fordert die letzte Generation? Ja, ein Tempolimit auf der Autobahn, 9-Euro-Ticket und einen Bürgerrat. Also es sind ja alles keine bahnbrechenden Dinge, die da gefordert werden. Es ist eigentlich was sowieso schon so diskutiert wird. Ist also jetzt nicht revolutionär. Es wird nicht gefordert, das System zu stürzen.
Ja, es ist halt sehr niederschwellig, das, was da an Forderungen gestellt wird.
Und die Aktionsform ist halt mitnichten gewaltvoll, aber den Protestierenden bzw. den AktivistInnen schlägt halt sehr viel Gewalt mittlerweile entgegen, sowohl verbal als auch nonverbal. Und das nicht nur von Menschen, die bisher noch nicht aktiv fürs Klima geworden sind, sondern eben auch aus den eigenen Reihen. Da habe ich persönlich viel von Spaltung bisher gehört. Und mir wurde eben auch gesagt, dass die letzte Generation, gerade durch diesen Namen, die letzte Generation Angst und Schrecken verbreitet und durch ihre Aktionen und eher schadet als nützt. Und gerade dieses eher Schaden als Nützen führt uns eigentlich dann jetzt in den weiteren und in diesem Fall historischen Kontext. Denn solche Protestformen wurden auch schon früher als etwas gedeutet, was der Bewegung, für die diese Protestformen eingesetzt wurden, eher schadet als nützt. Ganz konkret möchte ich das an dem Beispiel der Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren in den USA festmachen. Da hatte ich einen Artikel von 2019 nochmal rausgesucht, wo einige Zahlen veröffentlicht wurden. Da wurden nämlich Umfragen gemacht in den 1960er Jahren, die jetzt halt veröffentlicht wurden. Die wurden damals bestimmt auch schon veröffentlicht, aber jetzt ist es halt interessant für uns, Nämlich die Frage, ob diese Protestformen wie zum Beispiel Sit-ins oder Freedom Buses oder eben andere Demonstrationen von N-Wort eher schaden oder nützen, eben in dieser Bürgerrechtsbewegung und bei der Chance eben, dass jetzt die Rassentrennung aufgehoben wird. Und da haben 57% gesagt, dass es eher schadet und 27% haben gesagt, dass es hilft. Also auch da waren die meisten der Meinung, dass es eher schadet. Und das waren jetzt Zahlen von 1961 und dann werden hier auch noch Zahlen von 1963 und 1964 genannt. Und auch hier ist wieder die Frage, hilft es mehr oder schadet es mehr, wenn jetzt N-Wort in großen Demonstrationen auf die Straßen gehen. Und 1963 waren die Zahlen bei, also 60% haben gesagt, dass es mehr schadet, als dass es hilft, und 27% haben gesagt, dass es hilft. Und 1964 war es dann so, dass 74% gesagt haben, dass es mehr schadet, und 16% haben gesagt, dass es hilft. Das heißt, mit der Zeit, als Demonstrationen immer größer geworden sind und immer mehr Menschen auf die Straße gegangen sind und das ganze Thema auch populärer geworden ist, haben immer mehr Menschen, die befragt wurden, gesagt, dass diese Demonstrationen eher schaden, als dass sie helfen. Also je populärer es wurde, desto größer war die Meinung, das schadet der Bewegung.
Da würde ich jetzt ganz gerne überleiten zu den Inhalten des Buches, was ich da gelesen hatte. Also wie gesagt, der Titel heißt, wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Ich muss vorwegnehmen, also es gibt keine Anleitung. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich eine plastische Anleitung drin steht, wie die Personen, die das Buch lesen, dann nachher in die Lage versetzt werden, irgendwelche Pipelines in die Luft zu jagen. Nichtsdestotrotz ist der Gegenstand dieses Buches tatsächlich die Art und Weise, wie Protest gelebt wird. Protest und Widerstand. Und da wird nochmal ein Narrativ hervorgehoben, und zwar der Autor Andreas Malm konzentriert sich in seiner Aussage sehr stark auf die Bewegung Extinction Rebellion, weil die sehr populär zu dem Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches sind und waren und auch einen sehr stark gewaltfreien Ansatz verfolgten und verfolgen. Das heißt also, da wird nur der gewaltfreie Widerstand propagiert. Und Andreas Malm spricht dort, dass dehnt das aus auf die Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt, dass dort ein sogenannter strategischer Pazifismus vorherrscht. Das heißt also, dieses Denken, wir können gesellschaftliche Umbrüche tatsächlich nur durch einen gewaltfreien Widerstand erwirken, ist das vorherrschende Narrativ in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Da greift Andreas Malm ein in seinem Buch und sagt, nein, das ist eine geglättete Geschichtsauffassung, die einfach wichtige Facetten ignoriert, außen vor lässt, entweder aus Unwissenheit oder weil sie aus irgendwelchem, ich sag jetzt mal auch politischen, strategischen, wie auch immer, Kalkül einfach nicht diesem vorherrschenden Narrativ eines gewaltfreien Widerstands entgegenspricht oder nicht zuträglich ist, und greift dort auch nochmal auf historische Kontexte ein. So, und im Rahmen dieser Bürgerrechtsbewegung, das ist ja damals auch mit Martin Luther King, der dort in den 60er Jahren als das prominenteste Beispiel reingelaufen ist, der nach außen hin als der Verfechter dieses gewaltlosen Widerstandes gilt und ja auch entsprechend, ich bitte jetzt nicht negativ sehen, aber ikonisiert wird. Ja, er ist eine Ikone, war damals eine Ikone, hatte aber auch tatsächlich damals schon Personen, die dieser Haltung kritisch gegenüberstanden. Und eine sehr prominente Person, die auch im gleichen geschichtlichen und zeitlichen Kontext aktiv war in dieser damaligen Bürgerrechtsbewegung, ist Malcolm X, der sich sehr klar dafür ausgesprochen hat, dass es eben auch einen gewaltbereiten Widerstand geben muss. So. Und das ist tatsächlich etwas, was Andreas Malm in seinem Buch nochmal ausdrücklich betont, dass es diese klassische Sichtweise von, ich sag jetzt mal, sozialen Eruptionen, Disruptionen, sozialen Bewegungen ausschließlich mit diesem gewaltfreien Widerstandshintergrund gar nicht gibt, sondern die Protestform, die auch heute vielleicht so ein bisschen aus der Historie als gewaltfrei wahrgenommen werden, wurden immer durch einen gewaltbereiten Flügel flankiert. Nicht frankiert, sondern flankiert.
Wobei frankiert auch interessant wäre, sich das so zu überlegen, so briefmarkenmäßig. Du kriegst da so ein... Und dann damit wird der gewaltfreie Protest abgeschickt mit dem gewaltlosen.
Womit wir bei den Suffragetten und bei den brennenden Briefkästen wären. Ne, auch da, Frauenrechtsbewegung, die Suffragetten sind ja jetzt auch nicht gewaltfrei unterwegs gewesen, sondern da hat es ja ordentlich gescheppert. Die mussten sich ja, zumindest in späteren Phasen, wo der Protest tatsächlich, ich nenne es jetzt mal auch aktiver zu spüren war, Gehör verschaffen und auch durch das, was ich gerade schon sagte, ne, Briefkästen anzünden, Scheiben einschlagen, also Schaufensterscheiben etc. Damit wurde ja auch Druck ausgeübt, ne, also auch weit weg von einem rein pazifistischen, gewaltfreien Anliegen. Und Ähnliches finden wir in der Historie auch zum Beispiel bei der Anti-Apartheids-Bewegung. Ne. Nelson Mandela ist so, dass das Aushängeschild, auch die Ikone, da muss man auch zu sagen, dass Nelson Mandela dem bewaffneten Arm des ANCs damals angehörte. Das war der Führer des bewaffneten Flügels, die auch mit gewaltbereiten Mitteln versucht haben, das Apartheidsregime zu stürzen. Dafür ist er auch ins Gefängnis gekommen. Und das sind alles historische Beispiele, die einfach zeigen, pass mal auf, so diesen richtig gewaltfreien Widerstand, der dann ausschließlich dazu geführt hat, dass sich bestimmte historische Kontexte schlagartig ändern, den gab es nicht. So, und Andreas Malm geht dort auch nochmal auf die Person Gandhi ein. Da muss ich vielleicht nochmal so ein bisschen die Kurve kriegen, weil die Phase, die Gandhi zur Ikone gemacht hat, war sehr geprägt durch gewaltfreien Widerstand. Gandhi selbst war aber gar nicht in seiner kompletten Biografie ausschließlich gewaltfrei. Auch der hatte in seiner, ich sag jetzt mal, jüngeren Lebensphase Situationen, wo er tatsächlich mit der britischen Armee gemeinsam gekämpft hat. Der war also auf dem afrikanischen Kontinent und hatte in der britischen Armee und hat dort gemeinsam mit der britischen Armee, ich sag jetzt mal, koloniale Gefechte ausgefochten, bis er dann in späteren Lebensphasen sich halt gegen die britische Armee gewandt hat. Und da sagt Andreas Malm aus meiner Sicht auch so ein bisschen zu Recht, okay, es wird in dieser Ikonisierung des gewaltfreien Widerstands, gerade hinsichtlich Gandhi, Gandhis Rolle bei der Befreiung Indiens, immer so abgestellt, als ob Gandhis Bewegung dazu geführt hat, dass Indien sich vom britischen Königreich losmachen konnte. Und das ist nicht vollständig. Ne? Er hat einen maßgeblichen Anteil, vielleicht auch den Hauptanteil, aber es ist nicht ausschließlich das gewesen, sondern es haben andere historische Bewegungen und Entwicklungen stattgefunden, die dem zuträglich waren, dass sich Indien damals lossagen konnte. Anders lässt sich zum Beispiel auch nicht erklären, warum das britische Königreich insgesamt in sich mehr oder weniger zusammengefallen ist. Es war ja nicht nur Indien, die der britischen Krone unterstanden, sondern auch andere Territorien, Länder, wie auch immer. Auch die haben sich im ähnlichen Zeitkontext vom britischen Königreich entflechten können. Und will sagen, es ist halt nicht ausschließlich nur dieser gewaltfreie Widerstand, der zu sozialen Umbrüchen führt, sondern man muss das halt ein bisschen komplexer sehen, mehr Wechselwirkung mit einbringen und, ja, was Andreas Malenort eben hervorhebt, auch berücksichtigen, dass es immer diesen gewaltbereiten, bewaffneten teilweise flankierenden Flügel oder Arm gegeben hat in den einzelnen Sozialbewegungen, die wichtig waren. Die jetzt nicht als Störfeuer wahrgenommen wurden, oder wurden sie vielleicht in der Bewegung auch, die haben auch zu einer Spaltung geführt, haben auch innerhalb der entsprechenden sozialen Bewegung dafür gesorgt, dass man sich positionieren musste, ne? Bist du für oder gegen Gewalt, aber die haben ein sehr kritisches Moment immer mitgespielt und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass bestimmte soziale Disruptionen, Umstürze nicht funktioniert hätten, wenn es diese Gewaltbereitschaft nicht gegeben hätte.
Ja, ich möchte da nochmal ergänzen, zwei bis mehrere Punkte, je nachdem, ich bin mir gerade nicht sicher, aber zum einen zu den Suffragetten. Es ist ja auch so, dass der gewaltbereite Widerstand der Suffragetten und der Protest, der Aktivismus quasi auf Jahrzehnten von friedlichem Widerstand basiert, der einfach dieser friedliche Widerstand nicht wahrgenommen wurde, nicht beachtet wurde und dann darin gemündet hat, dass da in dem Fall eben Frauen gesagt haben, wir müssen jetzt einfach gewaltvoll vorgehen. Aber dann ja auch nicht Gewalt gegen Menschen, sondern Gewalt gegen Dinge. Was ja auch, ich nehme Carsten quasi die Worte jetzt aus dem Mund, Teil des Buches ist. Also von daher, ja, da geht Carsten vielleicht gleich nochmal drauf ein. Aber um jetzt meine Gedanken noch eben zu Ende zu führen. Also zum einen, dass gewaltvoller Protest, wie gesagt, Gewalt gegen Dinge, nicht gegen Lebewesen, immer schon quasi ein fester Bestandteil war und letztlich auch zu einem sogenannten sozialen Kipppunkt geführt hat. Und soziale Kipppunkte sind tatsächlich etwas, wozu auch schon wissenschaftlich geforscht wurde. Ich verlinke da gerne auch nochmal ein paar Internetseiten und Studien in den Shownotes, dass du da dich auch nochmal einlesen kannst. Und in diesen Studien werden die sozialen Kipppunkte eben so beschrieben, dass nur 20-25% der Bevölkerung für ein Thema eingenommen sein müssen, damit die Stimmung komplett kippt. Es muss also nicht die Mehrheit sein, sondern 20-25% reichen schon aus. Und es geht auch darum, dass nur 3,5% der Bevölkerung, der betroffenen Bevölkerung, sag ich jetzt mal, dann aktiv sein müssen, damit die Stimmung kippt quasi. Also damit dann dieser soziale Kipppunkt erreicht werden kann. Es ist also eine relativ verhältnismäßig kleine Masse, die da aktiv sein muss. Und je nachdem, wer da betroffen ist und um was es geht, können halt auch schon ein, zwei Menschen ausschlaggebend sein. Und das finde ich immer wieder sehr hoffnungsvoll, sage ich mal. Das gibt mir persönlich auch Hoffnung, dass auch Einzelpersonen und kleine Gruppen, so wie ich das halt immer schon wieder mantramäßig erwähne, etwas bewirkt haben und auch bewirken werden. Dass also eben auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, etwas bewirken kannst. Aber natürlich sollte die Last nicht auf Einzelpersonen liegen. Also das ist schon klar. Aber es ist eben möglich, dass du etwas bewirken kannst. Und was noch wichtig ist, ist, dass im historischen Kontext betrachtet, Dinge, die damals stattgefunden haben, also zum Beispiel jetzt bei der Bürgerrechtsbewegung, damals, als die Menschen mittendrin waren und diese Proteste erlebt haben und es irgendwie undenkbar erschien, die Rassentrennung aufzuheben, Bürgerrechte also anzugleichen und etwas zu verändern, da wurden eben diese Proteste als schädigend empfunden. Aber jetzt, wenn wir jetzt von heute auf die Vergangenheit gucken, sehen wir sie eher als sozialen Kipppunkt und sehen sie als das, was letztlich den Wandel angestoßen hat und was dazu geführt hat, dass wir heute denken, wie konnte man denn damals so denken? Und das eben nicht nur bei der Bürgerrechtsbewegung in den USA, sondern auch beim Frauenwahlrecht und bei vielen anderen gesellschaftlichen Bewegungen. Und so sehe ich das eben jetzt auch gerade bei der Diskussion um die letzte Generation, dass sie eben jetzt gerade in unserer jetzigen Gegenwart als schädigend empfunden werden, also die Aktionen, die sie durchführen, und wir vielleicht in 10 Jahren sie als den sozialen Kipppunkt sehen können. Das wissen wir natürlich nicht, denn die Zukunft ist ungewiss. Als den sozialen Kipppunkt sehen können, der dann dazu geführt hat, dass wir endlich als Gesellschaft in Richtung, wir werden alle aktiv fürs Klima kippen.
Ja, und da leite ich jetzt nochmal kurz auf die Gedanken, die Andreas Malm in seinem Buch, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt, hinterlegt hat. Zum einen, Was ich da sehr interessant und vielleicht auch vom Kontext her wichtig und auch gewichtig finde, ist, dass er sagte, du kannst die damaligen historischen Beispiele, die wir jetzt so genannt haben, ne, mit der Frauenrechtsbewegung, der Suffragetten, Ende der Apartheid, Ende der Sklaverei, was ja auch öfters mal mit reingebracht wird als Beispiel, oder auch Sturz von Diktatoren und Autokraten, was jetzt ja gerade mit dem arabischen Frühling etc. immer mal wieder als Beispiel mit reingegriffen wird. Das alles kannst du eigentlich gar nicht mit der jetzigen Situation vergleichen, weil das Problem, dem wir uns jetzt gegenüberstellen, ungleich größer ist. Es ist kein Einzelfenomen, wobei die anderen auch keine Einzelfenomene waren. Es waren auch schon extremst große Themenfelder. Aber gegen das, was wir jetzt gerade ankämpfen, ist dieses Business as usual. Ja, unsere ganz normalen Alltagspraxen. Ja, also das, was wir als Praktiken im Alltag, auch im beruflichen Kontext, im wirtschaftlichen Kontext leben, das ist das, gegen das wir gerade angehen. Und das führt natürlich genau zu dieser Reibung, die die letzte Generation da hervorruft. Das merkt man dann auch an diesen Aussprüchen Klimakleber, Ökoterroristen, Klima-RAF, ne? Da wo, naja, kann man sich ja überlegen, wo das herkommt. Meiner Meinung nach kommt das aus einer Ecke, um es mit der Band Matzen zu sagen. Oh, alte, weiße Männer. Oh. So, das mal ein kurzes Statement. Und Andreas Malm sagt auch, wir müssen das Kämpfen an sich komplett neu lernen. Im Rahmen dieses Kontextes, der sich dort ergibt. Ne? Weil die Aufgabe, der wir uns stellen, einfach viel, viel größer ist. Wir haben noch keine Patentlösung. So, aber wir müssen an der Stelle auch so ein bisschen unterscheiden zwischen den Vorgehensweisen. Und da ist es vielleicht auch nochmal hilfreich zu verstehen, es gibt ja Protest und es gibt Widerstand. Dann war mir, bevor ich dieses Buch jetzt zum Beispiel gelesen habe, gar nicht so wirklich einleuchtend. Ich habe das beides miteinander vermischt, ne? Protest, Widerstand, bla bla. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass Protest ist okay, ne? Solange er im stillen Kämmerlein stattfindet, niemanden stört, du darfst auf die Straße gehen, darfst das anmelden, darfst auch mal ein bisschen laut rumschreien, aber wenn du anschließend die Straße wieder gefegt hast und alles sauber ist und der Straßenverkehr wieder rollt, ist das okay. Ja? Widerstand ist ja schon so ein bisschen was anderes. Ist jetzt schon ein bisschen, okay, da läuft jetzt irgendwie was nicht so richtig, da wird was irgendwie blockiert. So, und ich möchte jetzt einmal mal eine Definition geben, die ich sehr schön fand, die ich auch aus diesem Buch entnehme. Und da zitiere ich mal, was Andreas Malm dort reingeschrieben hat, was Protest und Widerstand betrifft. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger geschieht. Und Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Und Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen. So, und in gewisser Weise kann ich das ja auch auf die Aktionen oder auf die Aktionen der letzten Generation übertragen, die zumindest mal punktuell, situativ und für einen überschaubaren Zeitraum, ja, versuchen, Alltagspraxen zum Stillstand zu bringen, um auch mal zu reflektieren, was passiert da eigentlich, und auch einmal kurz dafür zu sorgen, dass andere Personen da auch nicht mehr mitmachen können, ne, das zu unterbinden. Das ist aus meiner Sicht auch ein Kern dessen, was da gerade passiert. Und dementsprechend kann ich das absolut verstehen, was für eine Protestform dort gewählt wurde. Und bin auch der Meinung, dass sich das darin nicht erschöpft. Das heißt also, das Repertoire der Klimagerechtigkeitsbewegung muss sogar noch Schritte darüber hinausgehen. Ne? Also weg vom ganz normalen Protest, oder der muss weiterhin stattfinden. Also Protest muss aufrechterhalten werden, weil der die Massen mobilisiert. Ich muss Widerstand leisten. Und auch das nochmal kurz eingeschoben, wir sprechen hier auch, was die letzte Generation betrifft, vom gewaltlosen, vom friedlichen Widerstand. Dass der natürlich gewaltbereite und unfriedliche Reaktionen provoziert, sagen wir dahingestellt, macht aber den Protest oder die Widerstandsform nicht automatisch gewaltvoll oder gewaltbereit, sondern ist weiterhin völlig gewaltfrei. So. Und jetzt kommen wir aber an einen Punkt, wo wir sagen müssen, auch da nochmal einen Schritt weiter gehen. Wir müssen auch gewaltbereiten Widerstand leisten. Und zwar gegen Infrastrukturen, gegen fossile Infrastrukturen. womit wir beim Titel des Buches sind, ne? Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Also das ist tatsächlich etwas, was Andreas Malm ganz klar sagt, wir können halt nicht auf dieser Stufe des Protests und gewaltfreien Widerstands stehen bleiben, sondern wir müssen auch berücksichtigen, dass das, was wir als Klimagerechtigkeitsbewegung zu leisten haben, eben noch entscheidende Schritte weitergeht. Und das ist auch ein Punkt, wo er sagt, da müssen wir das Kämpfen halt neu lernen. Wir müssen überlegen, was für Aktivitäten, was für Aktionen, was für Widerstandsformen können wir dort noch einflechten. Da ist ganz viel Kreativität nicht nur gefragt, sondern existiert mit Sicherheit auch. Und das kann anfangen bei kleineren Protestformen, wo ich zum Beispiel gegen die SUVs irgendwie da Aktivitäten vorschiebe und versuche, denen mal Luft aus den Reifen zu lassen. Das ist ein Beispiel, was in diesem Buch kam. Das fand so in Stockholm im Jahr 2007 statt. Da hat es einen Sommer gegeben, wo eine gewisse Bewegung dort einfach mit, ich sag's jetzt einfach mal, mit Mungenbohnen dafür gesorgt hat, SUV-Fahrer vom fleißigen Davonkommen zu hindern. Klammer auf, die haben nichts anderes gemacht als Mungenbohnen, kriegt man hier in Hamburg übrigens beim Butni, in die Autoventile reinzustecken. Ne? Verschlusskappe des Ventils aufdrehen, Mungenbohne rein, Verschlusskappe wieder zudrehen und dann im Laufe einer Nacht entweicht genügend Luft, dass dann anschließend der Reifen platt ist. Ist keine Sachbeschädigung, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, wahrscheinlich auch gar nicht wirklich strafbar. Es ist aber sehr hinderlich und wenn man das auf breiter Front mal so ausrollt in einer Stadt, dann kann man damit schon mal so ein Statement setzen. Natürlich.
Du zitierst gerade quasi frei aus dem Buch.
Absolut.
Wir rufen hier nicht dazu auf, sowas zu machen.
Nein, wie kommst du darauf? Nein. Es ist eine Buchrezension. Ne? Ich bespreche gerade die Inhalte eines Buches. Natürlich geht das Buch auch über SUVs hinaus, ne? Also was jetzt irgendwie generell fossile Infrastrukturen betrifft. Der Begriff wird jetzt nicht weiter ausgeführt, bis auf so ein paar Beispiele Richtung Pipelines. Aber zu fossiler Infrastruktur gehört ja noch ein bisschen mehr. Die lahmzulegen, um einfach zu zeigen, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen keine Wirtschaft, die auf reiner fossiler Energie funktioniert. Wir müssen umsteuern und um diesen Umsteuerungsprozess zu beschleunigen, muss ich natürlich dann an einer gewissen Eskalationsstufe auch dafür sorgen, dass diese fossile Infrastruktur nicht mehr so funktioniert. Um auch Zwang auszuüben, dass es vielleicht auch vom kostenmäßigen her irgendwann nicht mehr attraktiv ist, diese fossile Infrastruktur zu betreiben, sondern eher auf nicht fossile Infrastrukturen zurückzugreifen, ja, diesen Umbauprozess vielleicht zu beschleunigen. So, und da kommen wir automatisch in eine Frage des Eigentums. Also diese Strukturen sind ja jetzt nicht irgendwie Commons, Gemeingüter, sondern das sind Privateigentümer von Konzernen, von Wirtschaftsstrukturen. Und da geht Andreas Malm in seinem Buch sehr fordernd mit rein und spricht auch davon, dass das Eigentum nicht der Erde vorgeschaltet sein darf. Also mit Erde meint er quasi Natur, den Planeten etc. Und er sagt auch, dass es kein technisches, kein natürliches und auch überhaupt kein göttliches Gesetz gibt, das besagt, dass gerade während dieses akuten Notstands, in dem wir uns hinsichtlich unseres Weltklimas bewegen, das Eigentum unantastbar sein muss. So. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch gerade den Staat, der mit seinen Staatsorganen dafür sorgt, dass eben eine schützende Hand auf Eigentum gelegt wird. Das sieht man ja an den Aktivitäten, die hier in Deutschland Hambacher Forst oder Lützerath, ne? Dann wird halt eher so dieser entsprechenden Kohleförderung das Augenmerk gelegt und auch mit Staatsorganen wie Polizeieinsatz dafür gesorgt, dass Zerstörungsstrukturen, um weiter fossile Energie zu fördern, vom Staat geschützt werden, während diese Protestaktionen, die sich dann aktiv dagegen stellen, ja, mit Staatsressourcen quasi aus dem Weg geräumt werden. Ne? Also quasi so eine protektive Eigenschaft der Staatshand. So, und das gilt es tatsächlich zu hinterfragen und auch im Rahmen der Klimagerechtigkeitsbewegung nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie gehe ich damit um und wie kann ich weitere Eskalationsstufen hervorrufen, die tatsächlich das Betreiben dieser fossilen Infrastruktur erschweren oder ökonomisch unattraktiv machen.
Ja, und wenn jetzt Menschen tatsächlich in diesem Maße aktiv werden und Gewalt gegen Dinge anwenden, um eben Widerstand zu leisten, dann kann ich irgendwie auch verstehen, wenn es eine öffentliche Meinung gibt, die das verurteilt. Allerdings, wenn wir jetzt halt auf die Widerstands- bzw. Protestformen der letzten Generation schauen, ist das ja überhaupt nicht Teil deren Protestformen, sondern die kleben sich ja einfach nur fest und machen damit gar nichts kaputt, sondern sie blockieren jetzt halt da für eine gewisse Zeit den Verkehr. Und trotzdem löst das halt so starke Aggressionen aus. Und das ist für mich jetzt natürlich dann auch wieder so der Beweis dafür, was du vorhin angeführt hast, dass wir jetzt irgendwie, naja, einer größeren Sache uns widmen. Also dass der Klimaaktivismus und auch generell Klimagerechtigkeitsbewegung oder Klimagerechtigkeit als Thema halt ein globales, allumfassendes, uns ganzheitlich betreffendes Thema ist und nicht nur etwas, was eine bestimmte Gruppe betrifft, sondern es geht uns halt alle an und anscheinend triggert es in uns die verschiedensten Emotionen und ja, macht uns emotional in dem Fall, so dass wir da nicht mehr wirklich rational drüber reden können und wir ja dann auch, also ich sage jetzt einfach wir, aber generell Menschen, die Bevölkerung nur noch diese Protestformen sieht und darüber redet und gar nicht darüber, was denn jetzt eigentlich die letzte Generation möchte. Und so ein ähnliches Beispiel habe ich jetzt jüngst entdeckt, die Moor-Taliban. Also die fand ich ja auch sehr interessant und ich habe das so ein bisschen recherchiert, worum es denn jetzt überhaupt geht. Und letztlich geht es hier einfach nur um WissenschaftlerInnen aus Greifswald, die Moore wieder vernässen wollen im Sinne des Klimaschutzes und damit wiederum anderen Parteien auf die Füße treten, unter anderem im Agrarbereich, weil Moore derzeit auch genutzt, also landwirtschaftlich genutzt werden, um Tiere darauf weiden zu lassen oder eben es stehen Tierställe auf Mooren. Also gerade im Bereich Milch hatte ich das auch schon mal, also den Vergleich angestellt, wie viel Milchwirtschaft sozusagen, also Milchvieh in Anführungsstrichen, auf Mooren, also trockengelegten Mooren eigentlich sich befindet. Und das sind dann jetzt keine glücklichen Kühe, die dort weiden, sondern das sind einfach Ställe. Und gerade im Norden von Deutschland ist das halt viel der Fall. Und das sind, ja, da ist dann wieder eine große Lobby, die was dagegen zu sagen hat. Und letztlich geht's also wirklich bei diesen WissenschaftlerInnen nur darum, dass sie darüber sprechen. Also sie ketten sich nicht an den Tierstellen an und sagen, hier muss jetzt das Moor wieder vernässt werden. Zumindest habe ich bisher nichts davon gehört, wer weiß das schon. Also nicht, dass es das jetzt doch schon gab, aber ich, also meine Recherche hat da noch nichts ergeben. Oder wenn du das hier hörst, haben das schon Menschen gemacht oder so. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ist das noch nicht der Fall gewesen. Jedenfalls geht es wirklich nur darum, dass WissenschaftlerInnen Jahre, Jahrzehnte lang geforscht haben, ihre Forschungsergebnisse teilen und sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlage einsetzen, indem sie sagen, Moore müssen wieder vernässt werden und die werden dann von CDU-PolitikerInnen als Moor-Taliban bezeichnet. Wobei, wenn wir es mal wieder mit Matzen sagen, es eigentlich oben alte, weiße geht. Und wenn wir uns so die gegenwärtige Situation anschauen, die Nachrichtenlage und was da so passiert, also die Betitelung von friedvollem Widerstand als TerroristInnen, eben Moor-Taliban, Klima-RF und so weiter und so fort, könnte man ja die Hoffnung verlieren, aber...
Naja, da zitiere ich jetzt nochmal Andreas Malm, der sagt... Der Kontext für Hoffnung ist radikale Ungewissheit. Alles ist möglich und hängt völlig davon ab, ob wir handeln oder nicht. Hoffnung ist keine Tür, sondern das Gefühl, dass es irgendwann eine Tür geben kann.
Ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne. Protest ist cool, aber anstrengend.
Schon super wichtig, dass es sowas gibt. In Hamburg sagt man Tschüss
und auf Wiederhören.